Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Viele bekannte Gesichter, einige neue Gesichter. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, hier in der Krami die Predigt halten zu dürfen. Und ich freue mich, in so viele Gesichter zu schauen, die doch, ich denke mal, alle sich entschlossen haben, Jünger, Nachfolger von Jesus zu sein. Und manche von euch vielleicht schon etwas länger, viele Jahrzehnte, andere etwas kürzer, manche vielleicht ganz neu. Und auf jeden Fall, wir sind hier, weil wir auf Jesus hören wollen. Und ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir als Nachfolger, als Jünger von Jesus tun können, eben auf das zu hören, was Jesus gesagt hat. Natürlich gibt es viele interessante Bibelstellen und Geschichten in der Bibel und Prophetie und all das. Aber das, was Jesus selber von sich gegeben hat, das sollte ein ganz besonderer Maßstab für unser Leben sein. Und wir tun gut daran, wenn wir darauf hören. Und in dem, was Jesus zu seinen Jüngern sagte oder in seinen Predigten, verwendete Jesus immer wieder Gleichnisse. Und schon spannend, solche Gleichnisse zu sehen. Gleichnisse sind ja nicht unbedingt eine tatsächliche Erzählung so eines historischen Ereignisses. Ein Gleichnis mag vielleicht auf historischen Ereignissen beruhen, doch Jesus formt und gestaltet es zu einer Lehrgeschichte. So ein Gleichnis, das ist dann so eine Lehrgeschichte. Jesus möchte etwas lehren. Das war übrigens damals, zur Zeit von Jesus, eine ganz übliche Praxis. Das war jetzt nicht etwas Spezielles, was Jesus erfunden hat. Aber die Fakten der Geschichte, die mögen sich vielleicht nicht genau so zugetragen haben, aber die geistliche Aussage dahinter, die ist schon absolut wahr. Und Jesus war ein Meister im Erzählen dieser Art von Geschichten, und wir wollen heute vielleicht seine berühmteste uns anschauen. Wir kennen, oder die meisten von uns kennen sicherlich das Gleichnis vom Sämann. Und wir schauen uns das zuerst einmal, dieses Gleichnis in Matthäus 13 an, aber dann springen wir für die Interpretation dieses Gleichnisses zu Lukas Kapitel 8. Also erst Matthäus 13, dann Lukas Kapitel 8. In Matthäus 13, da wo jetzt dieses Gleichnis steht, da fängt so eine ganze Reihe von Gleichnissen an, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat und all denen, die da so mit herumstanden. Also schauen wir uns an vom Sämann, Kapitel 13, ab Vers 1. An demselben Tage ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See, und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber als aber die Sonne aufging, verwelkte es. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Als Jesus dieses Gleichnis beendet hat. Oh, die Jünger, die fangen an, sofort zu fragen: Hilf uns, das zu verstehen, was dieses Gleichnis bedeutet. Ich nehme an, die Jünger hatten schon eine gewisse Ahnung davon. Aber auch das war Teil der jüdischen Kultur, dass man dann nachfragte und dass man das erklärt bekommt. Man wollte eben sicher gehen, dass man es richtig versteht. Die Erklärung dieses Gleichnisses, die findet sich jetzt dann am prägnantesten und am deutlichsten in Lukas 8. Deshalb werden wir jetzt weiter dann uns das in Lukas 8 anschauen. Ich nehme an, Jesus hat das überhaupt mehrmals erzählt, dieses Gleichnis. Aber im Lukas-Evangelium ist jetzt die Auslegung sehr klar ausgeführt. Und dort in Lukas Kapitel 8, ab Vers 11, da steht dann, und ich lese erstmal den ganzen Abschnitt, aber wir werden uns dann noch die einzelnen Verse immer weiter neu anschauen. Also erst einmal gesamt hier, ab Vers 11, Lukas 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Nun, Gleichnisse von Jesus haben ja manchmal mehrere Bedeutungsebenen. Ich fand es noch sehr interessant aus der Adventgeschichte, als damals Ellen White das Buch über das Leben von Jesus geschrieben hat und schreiben wollte, Desire of Ages, das heißt heute in der deutschen Sprache Sieg der Liebe, da merkte Ellen White sehr schnell, dass das mit den Gleichnissen einfach zu viel Stoff ist. Und so hat sie sich dann entschlossen, okay, über die Gleichnisse, da schreibe ich ein separates Buch. Und deshalb haben wir dann heute dieses Buch, oder zumindest hieß es vor einiger Zeit so, Christi Gleichnisse. Eigentlich sollte das mit hinein in Sieg der Liebe, aber es war dann zu viel. Deshalb, wir kratzen heute bei dem Gleichnis sicherlich nur ein wenig an der Oberfläche. Übrigens in dem Buch Christi Gleichnisse ist es auch das Kapitel darüber sehr umfangreich. Also, Lukas 8 hier, da sagt Jesus ganz deutlich, das Saatgut ist das Wort Gottes. Das war damals natürlich das Alte Testament. Ich meine, das Neue hatten sie ja noch nicht. Aber ich denke mal, vom Selbstverständnis von Jesus aus gesehen, war natürlich auch alles, was Jesus sagte, Gottes Wort. Und heute haben wir die ganze Bibel, das Alte und Neue Testament, weil eben der Heilige Geist gewisse Menschen dazu bewegt hatte, damals diese Dinge aufzuschreiben, damit wir heute das Wort Gottes haben. Dadurch ist es Gottes Wort, und wenn Gottes Wort, man muss sich das mal vorstellen, sogar in der Lage ist, diese Welt zu erschaffen, dann liegt in Gottes Wort sicher auch eine enorme Kraft. Also in diesem Gleichnis stellt die Saat, das Saatgut, das Wort Gottes dar. Das Wort Gottes hat den Zweck, Gottes Reich in dieser Welt zu etablieren. Das ist Sinn und Zweck vom Wort Gottes. Es geht darum, nicht einfach, dass wir Lesestoff haben. Es geht darum, sein Reich schon hier in dieser Welt, dass es aufgerichtet wird. Und wenn jetzt dieses Wort Gottes keimt, wird das Reich Gottes in der Person wachsen, in die der Same gepflanzt wurde. Das ist die Absicht. Es ist eine erstaunliche Tatsache. Mit erheblichen Konsequenzen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum die Bibel im Laufe der Jahrhunderte so oft von so vielen Menschen verleugnet oder gar bekämpft wurde. Denn die Feinde der Wahrheit, die Feinde des Reiches Gottes, ja, der Teufel selbst, würden nichts lieber tun, als dieses Buch, dieses Wort Gottes aus den Händen der Menschen zu reißen. Und selbst wenn sie es in den Händen halten, versucht er immer noch, und die Gefahr ist groß, dass es entweder falsch interpretiert wird oder dass es dann einfach nicht gelesen wird. Ich meine, es ist dekorativ im Schrank. Also, Lukas 8, Vers 12. Die aber auf dem Weg, wir kommen jetzt praktisch zu den ersten hier, die er erwähnt, die aber auf dem Weg. Das sind die, die es hören, Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Und wenn man sich so einen Weg vorstellt, so damals, heute sind Wege oft aus Asphalt oder sowas, aber damals, das waren Wege, die wurden wahrscheinlich durch das Niedertrampeln der vielen Menschen, die darüber gingen, gestaltet. Also diese Wege waren festgetretener Boden, weil so viele Leute vielleicht drauf gehen. Der Boden selbst ist nicht von Natur aus, nicht von sich aus hart und festgetrampelt. Er wird hart gemacht durch die Menschen. Und ich denke, wir haben jetzt ein wichtiges Grundprinzip, um den Rest des Gleichnisses zu verstehen und richtig zu interpretieren. Also denken wir dran, nicht der Weg ist von Natur aus hart, sondern er wird hart, weil die Menschen ständig darauf trampeln. Aber jetzt zu diesem Grundprinzip. In Jesaja 1, Vers 18 hat Gott uns Menschen eigentlich, oder damals zumindest den Leuten, aber ich denke, wir können das auch auf uns beziehen, eine sehr wichtige Einladung gegeben, wo steht, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Dieses Wort im Deutschen miteinander rechten, ich finde da die englische Übersetzung viel besser, let us reason together, aber hier, es ist eigentlich ein Wort aus der Rechtsprechung. Es geht um einen Rechtsstreit. Aber dieses Rechten, was hier im Deutschen steht, bedeutet eben mithilfe des Verstandes, mithilfe des logischen Denkens, mithilfe von Argumentation. Also Gott lädt uns ein dazu, mit ihm zu denken, zu argumentieren. Und hey, ich habe das, du sagst das, lass uns darüber argumentieren. Und die gute Nachricht, Bibel übersetzt das jetzt zum Beispiel mit prüfen oder die Menge Bibel übersetzt es mit auseinandersetzen. Lass uns auseinandersetzen. Gott lädt uns ein, dass wir uns mit ihm zusammensetzen, unseren Verstand, unser Denkvermögen, unsere Erkenntnisfähigkeit einsetzen. Und das ist ganz wichtig, wir sind keine Marionetten Gottes. Wir sollen Menschen sein, die nachdenken, wenn wir unsere Entscheidungen treffen. Es gibt noch einen anderen Text, wo Gott das so ähnlich ausdrückt. Damals, als das Volk Israel dann in dieses gelobte Land einzog, in Josua, Kapitel 24, Vers 15. Das Land lag vor ihren Augen und das Volk Israel war dabei, es zu betreten. Auch hier wird das etwas vom Volk Gottes erwartet. Und dort steht in Josua 24, Vers 15 am Anfang, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Also, wir haben die Wahl. Hört nicht auf die, die sagen, alles ist vorherbestimmt, entweder durch innere oder äußere Umstände. Na, Gott wird uns nie zwingen. Er lässt uns immer die Wahl. Wir sind doch nach seinem Bild geschaffen, oder? Deshalb können wir frei entscheiden. Das heißt nicht, dass wir unbeeinflusst entscheiden, aber wir entscheiden uns trotzdem und wir sollen uns entscheiden. Vielleicht erinnert euch noch an meine letzte Predigt hier von einem Jahr oder so, wo ich über die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen sprach. Aber zurück zum Gleichnis. Weil wir uns entscheiden können, bedeutet das, dass die Qualität des Bodens, in unserem Leben und damit im hohen Maße dann auch die Qualität der Ernte, die Jesus in unserem Leben einbringt, von uns abhängt. Denn wir wählen. Das ist eine Idee, die ist heutzutage nicht sehr populär. Heutzutage, die Menschen gehen immer mehr so in diese Richtung, wo sie es lieben, so in einer Art Opferrolle zu sein. Und es stimmt natürlich, hin und wieder kommen wir in Situationen, wo wir völlig die Kontrolle verlieren, wo auch schlimme Dinge mit uns passieren. Aber Gott sei Dank sind solche Situationen bei den meisten Menschen nur ein kleiner Bestandteil des Lebens. Der Rest der Zeit können wir selbst bestimmen. Und der wichtige Punkt hier ist aber der, wenn wir in unserem Glauben, in unserer Nachfolge und Jüngerschaft tatsächlich reifen und Frucht bringen wollen, dann müssen wir uns entscheiden. Und zwar gut. Meistens wird unser Textabschnitt, den wir haben, eben als das Gleichnis vom Sämann bezeichnet. Nun, vielleicht sollte man es besser das Gleichnis von den Böden nennen. Denn der Sämann, der steht schon auf der richtigen Seite, der steht schon auf dem richtigen Boden. Aber die Böden, von denen hier geredet wird, die gehen uns etwas an. Denn die Qualität des Bodens in unserem Leben hängt weitgehend von uns ab. Nun, was sind das für Entscheidungen, die wir zu treffen haben? Aber lesen wir weiter. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Es ist sicherlich nicht verkehrt, das Wort Gottes mit Freuden aufzunehmen. Ich meine, welcher Evangelist würde sich nicht darüber freuen, wenn Menschen, wenn sie das Evangelium hören, es mit Freuden annehmen? Das ist offensichtlich. Es gibt auch biblische Beispiele dafür. Wer hat das Evangelium mit Freuden angenommen? Da fällt mir zuerst einmal der Zöllner ein, Matthäus. Er wird zum Jünger Matthäus. Also erinnert euch vielleicht an die Geschichte. Jesus geht an diesen Stand des Zöllners und sagt nur zwei Worte. Folge mir. Was macht Matthäus? Er steht auf und folgt ihm. Und am Abend, ein paar Stunden später, feiert er noch eine große Party in seinem Haus. Matthäus nimmt also schnell und freudig das Reich Gottes, das Wort Gottes an. Also das Gleichnis versucht hier nicht, etwas gegen eine schnelle und fröhliche Entscheidung für das Reich Gottes zu sagen. Ganz bestimmt nicht. Sobald wir das anerkennen, gibt uns das vielleicht ein wenig Grund, nervös zu werden. Wenn wir schauen, was Jesus hier wirklich macht, denn es könnte sein, dass Jesus jetzt, da wir in die zweite Phase des Gleichnisses eingetreten sind, dass er möglicherweise von uns spricht. Wieso das? Nun, in der ersten Phase des Gleichnisses fällt, wie wir ja gesehen haben, der Same auf den Weg. Auf so einem hart getretenen Boden gelangt der Same sowieso nicht in die Erde. Die Vögel kommen, sie picken es auf. Diese Böden in dem Gleichnis repräsentieren im Grunde genommen die Menschen, die das Wort Gottes hören, aber in den Menschen, die sind innerlich so hart getreten, da wächst kein Reich Gottes. Wenn man das jetzt geistlich deutet, dann sind das die, aus was für einem Grund auch immer, die durchaus mit Gottes Wort konfrontiert wurden. Ja, vielleicht haben sie etwas in Hope TV gesehen oder ein Buchevangelist kam vorbei oder sie haben einen Einladungsflyer zu einer Evangelisation in die Hände bekommen. Vielleicht hat ein Nachbar sie auch zu einem Hauskreis eingeladen und irgendwie stand auf einmal das Wort Gottes vor ihnen. Es war etwas von diesem Samen, der ausgestreut wurde. Und dieser Same hat irgendwie versucht, in ihr Leben gepflanzt zu werden, doch es fiel auf einen ausgetrampelten Pfad. So viel passiert dort auf diesem Pfad und der Same bleibt dann einfach liegen, sodass der Teufel kommt und den Samen wegfegt. Ich denke, eine Erfahrung, die wir vielleicht in unserem Umfeld schon gemacht haben. Aber das ist die erste Phase des Gleichnisses. Die zweite Phase jetzt. Hier haben sich die Dinge etwas geändert. Denn hier wird der Same tatsächlich, der kommt in die Erde hinein. Er wird gepflanzt, er ist in der Erde, er keimt und beginnt zu wachsen. Das Reich Gottes hat in diesem Menschen begonnen. Und die Pflanzen, eben diese Menschen, sehen in dem Entwicklungsstadium fast aus wie alle anderen Pflanzen auf dem Feld oder wie alle anderen Menschen in der Gemeinde. Sie haben einen Anfang mit Jesus gemacht und sie sehen sehr danach aus, dass sie geistlich gesund sind. Sie sehen aus wie die Echten, aber sie sind es nicht. Aber der Boden ist steinig. Die Wurzeln können ihre Nahrung nicht bekommen. Nährstoffe und Wasser kommen ja aus einem guten Boden heraus. Und Wurzeln, wenn sie tief gehen, geben auch Halt vor äußerlichen Gewalten, zum Beispiel wenn ein Sturm kommt. Was ist die geistliche Lektion? Was sind im geistlichen Sinn die Nährstoffe und das Wasser? Natürlich, Jesus Christus und sein Wort, das sind die Nährstoffe und das Wasser. Das Wort Gottes ist geistliche Nahrung. Und diese beständige Beziehung zu Christus beschützt uns auch in den Stürmen, in schwierigen Zeiten. Aber oft denken wir heute vielleicht gar nicht mehr an schwierige Zeiten. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, mit denen das heutige Christentum ganz allgemein konfrontiert ist. Zu viele Menschen haben sich den Kirchen oder einer Kirche angeschlossen, weil sie denken, dass er der Weg ist, um den Stürmen zu entkommen. Und nicht der Weg, um der Sünde zu entkommen. Und wenn sie, wie das Gleichnis sagt, eine Zeit lang glauben, kommt die Zeit der Anfechtung. Oh, was sind das für Anfechtungen? Oh, zum Beispiel Streit in der Gemeinde, Schwierigkeiten im Leben, sündige Versuchungen oder sonstige Herausforderungen im Leben. Wenn solche Dinge auf einmal über einen kommen, dann sind das Anfechtungen. Und diese Art von Gläubigen, von denen Jesus hier spricht, die fallen dann vom Glauben ab. Sie finden, dass sie das nicht wollen. Sie dachten, Glaube wäre eine Art geistliche Wohlfühloase. Echte Nachfolge und Erkenntnis Jesu, das muss nicht sein, nach ihrer Meinung. Also, da müssen wir jetzt erstmal zwei Dinge beachten. Erstens, Schwierigkeiten und Versuchungen in unserem Leben bedeuten ja nicht unbedingt, dass wir unsere Verbindung zu Jesus verloren haben. Die kommen, aber es bedeutet nicht, dass wir sie verloren haben, die Verbindung. Es kann einfach bedeuten, das ist einfach Teil der normalen Wachstumsphase des Glaubens. Es kommt einfach. Und ich denke, das ist auch eigentlich eine gute Nachricht, oder? Wenn man sich das vorstellt, mal ein Landwirt. Welcher Landwirt rechnet jetzt nicht damit, dass wenn er da seine Saat ausstreut, aufs Feld, welcher rechnet nicht damit, dass mal ein Unwetter aufziehen kann? Also Landwirte erwarten das, ist nichts Ungewöhnliches. Sie planen auch dafür, sie versuchen Dinge so zu bereiten, dass da die Saat geschützt wird und so weiter. Sie treffen Vorbereitungen. Damit der Regen nicht ihre Ernte wegnimmt, damit ihre Pflanzen auch diesen unvermeidlichen Stürmen standhalten können. Und was für einen irdischen Bauern gilt, gilt natürlich auch für den himmlischen. Er weiß, dass wir Stürme erleben werden. Und wir sollten nicht überrascht sein, wenn sie auftreten. Das war der erste Punkt, den wir beachten müssen. Der zweite, damit wir mit den schwierigen Zeiten umgehen können, sollten auch wir Vorbereitungen treffen. Und die Vorbereitungen, die wir tun sollen, haben damit zu tun, tief in Christus verwurzelt und verankert zu sein. Das ist die beste Vorbereitung. Tiefe Wurzeln im geistlichen Sinn entstehen aber nur, wenn das Wort Gottes tief in uns ist. Und das bedeutet für unser Gleichnis hier, dass wir das, was diese Tiefverwurzelung hindert, diese Steine, diese Felsbrocken, dass wir die entfernen. Wachstum und geistliche Reife wird es nur mit Christus geben. Nur wenn wir in ihm verwurzelt sind, können gute Dinge geschehen. Wenn aber die Steine, diese Felsbrocken dort in diesem Weg liegen, dann verhindern sie, dass dieses Wort tief in uns eindringt. Dann werden wir nicht das Wachstum erfahren, das er sich für uns wünscht. Und jetzt kommt die Frage an uns alle. Welche Steine liegen in der Erde unseres Lebens, die entfernt werden müssen? Das können wir uns alle stellen, diese Frage. Was sind das für Dinge? Ich möchte dich fragen, einfach um das rhetorisch etwas druckvoller zu gestalten, aber ich kann euch versichern, ich stelle mir die Frage auch. Gibt es Sünden in deinem Leben, die du kennst, aber nicht für so schlimm hältst? Das ist so ein Stein. So etwas kann das Wort Gottes daran hindern, Wurzeln zu schlagen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir mit Gottes Kraft und seiner Macht so eine Einstellung und auch diese Situation loswerden können. Also, wenn so ein Stein da ist, entferne diesen Stein aus dem Garten deiner Seele, nimm ihn aus deinem Boden heraus, tu, was nötig ist. Das Ergebnis wird allen Schmerz, den das mit sich bringt, mehr als wert sein. Vielleicht bestehen die Steine in deinem geistlichen Boden auch nur darin, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, zu denen Jesus noch keinen Zugang hat. Vielleicht hast du ja in deinem Leben einen Raum und den Schlüssel zu diesem Raum, den hast du noch nicht Jesus gegeben. Vielleicht kommst du hier in den Gottesdienst am Sabbat, aber für den Rest der Zeit machst du dein Ding. Und so lebst du in einem geistlichen Zustand des An- und Ausgeschaltetseins. Aber auch hier, durch die Macht und die Gnade von Jesus Christus, nimm auch diesen Stein aus deinem Garten. Wie geht das am besten? Nun, ich denke, regelmäßig, jeden Tag Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Durch Gottes Gnade tu das, was er von dir möchte. Und wenn dann die Zeit der Anfechtung kommt, werden diese Wurzeln dafür sorgen, dass du fest in Christus stehst. Jetzt kommen wir zur dritten Phase, Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Nun, was geschieht hier? Jesus arbeitet sich gewissermaßen vor. Zuerst fiel das Saatgut auf den hart getretenen Boden. Die Saat prallt einfach ab. Vögel kommen, haben es mitgenommen, gibt keinen Fortschritt in Gottes Reich. Die nächste Phase, der felsige Boden, hier gibt es schon einige Fortschritte. Die Saatgut fängt an zu keimen. Es gibt etwas, das heranwächst. Eine Zeit lang sieht es gut aus mit dem geistlichen Wachstum, aber wenn die Zeit der Anfechtung kommt, verschwindet es wieder. In der dritten Phase, jetzt wo wir reinkommen, mit dem dornigen Boden, da schaut Jesus nun auf die Menschen, die ihm tatsächlich nachfolgen. Das sind Menschen, die sind in der Gemeinde. Sie haben sich schon gewissermaßen geistlich weiterentwickelt. Sie übernehmen Ämter in der Gemeinde. Sie kommen meistens in den Gottesdienst. In dieser Phase sind die Sachen, die geistliches Wachstum behindern, schon sehr seltsam, wenn man sich diese Aufzählung mal ansieht. Da steht etwas von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens. All das wird hier mit Dornen gleichgesetzt. Warum das? Nun, okay, Sorgen, das kann man ja sich noch vorstellen, dass dadurch Glaube beeinträchtigt werden kann. Aber wie ist das mit Reichtum und Freuden? Das zieht ja eher dahin, dass es hier eher sorglos wird. Aber Jesus wirft ja all die drei Dinge in einen Topf. All das kann uns im geistlichen Reifeprozess ein Hindernis sein. Jesus vergleicht es mit Dornen. Dornen auf dem Feld oder in einem Garten, ich denke, wenn die da sind, die können den Pflanzen sehr schaden, wenn man diese Pflanzen frisch aussät. Wahrscheinlich jeder von euch, der so einen Garten hat, wird sich mit der Problematik des Unkrauts irgendwann auseinandersetzen. Und da gibt es ganz schlimme Sachen, Dornengewächse, die können alles überwuchern und sogar das Sonnenlicht abhalten. Also wenn man da nicht aufpasst. Oder dieses Unkraut und die Dornen rauben den anderen Pflanzen Nährstoffe und das Wasser. Aber was meint jetzt Jesus damit auf der geistlichen Ebene? Das Erste, was Jesus in diesem Vers als Dorn erwähnt, das können wir wahrscheinlich als die Sorgen dieses Lebens anschauen. Wie gesagt, das kann man sich noch gut vorstellen, Sorgen können geistliche Segnungen abwürgen. Es kann leicht passieren, dass wenn man trotz der vielen Segnungen, die man von Gott empfangen hat, Dinge so belastend im Leben sind, dass man nichts anderes mehr sehen kann als die eigene Last, die eigene Sorge. Kann passieren. Aber wie können denn Reichtum und Freudendornen sein? Also solange diese Freuden jetzt nicht offenkundige Sünden sind. Wo liegt das Problem? Man könnte es wahrscheinlich mit drei Worten ausdrücken. Zeit, Energie, Fokus. Mit anderen Worten, wenn wir nicht aufpassen, können auch Reichtum und Freuden unsere Zeit, unsere Energie, unseren Fokus so sehr in Anspruch nehmen, dass sie Ressourcen aufzehren, die eigentlich für das Wort Gottes und das Wachsen in der Nachfolge Jesu verwendet werden sollen. Und wenn wir das lang genug tun, werden wir geistlich sterben. Zumindest sagt uns das Jesus hier im Gleichnis. Also wir sind in der dritten Phase dieses Gleichnisses. Die Christen, um die es hier geht, haben ein gewisses Wachstum ja schon hinter sich. Das sind Christen, die in die Gemeinde zum Gottesdienst gehen. Das sind keine Christen, die Banken ausrauben oder Menschen auf der Straße erschießen. Sie begehen nicht diese schlimmen Sünden. Aber inzwischen gehen sie vielleicht Aktivitäten nach, die an sich harmlos sind oder sein mögen. Aber sie investieren zu viel in sie. Manchmal entschuldigen wir uns eben genau damit, dass wir sagen, aber das ist doch ein harmloses Vergnügen. Und Reichtum ist auch nichts Schlechtes. Auch Abraham war reich. Ganz recht, es gibt viele harmlose Vergnügen. Und auch Reichtum ist tatsächlich nichts Schlechtes an sich. Aber Freizeitaktivitäten, Hobbys, Vereine, Reisen etc. können in der Lage sein, das geistliche Leben zu ersticken. Und da muss sich jeder selbst die Frage stellen, gebe ich diesen Dingen zu viel Raum, sodass sie mir Zeit, Energie und Fokus rauben, die in das geistliche Wachstum investiert werden sollten. Denn das Lebensziel eines Jüngers von Jesus in diesem Leben ist es doch, Jesus zu kennen. Deshalb sind wir ja hier. Für die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und es ist nicht nur so eine oberflächliche Erkenntnis, nach der Jesus sich für uns sehnt. Es ist das tiefe Wissen über ihn, die innige Gemeinschaft mit ihm, die Jesus uns anbietet, damit wir geistlich reif werden. Gerade in der vergangenen Woche sagte mir ein Gemeindeglied, mit dem ich im Auto unterwegs war, auf der Autobahn, er sagte, wenn ich reich wäre, würde ich mir kein Wohnmobil kaufen. Wir sind gerade an einem vorbeigefahren. Ein schickes Wohnmobil. Aber ich fragte ihn ja, warum nicht? Er sagte, ich kenne mich. Dann würde ich jedes Wochenende unterwegs sein und die Gemeinde und ihre Gottesdienste nicht mehr besuchen. Er kannte sich. Und er hatte seine Werte, die er durch eigentlich harmlose Dinge nicht kompromittieren wollte. Unsere Berufung im Leben, unser Vorrecht im Leben, ist, in Jesus Christus zu reifen. Und wir sollten nicht solche sein, die, wenn es Ärger gibt, verschwinden und nicht im Reich Gottes bleiben. Nein, Jesus möchte, dass wir ihn innig kennen, so tief wie möglich, um die Fülle Christi da hineinzuwachsen. Das ist die Essenz des Christseins. Das ist auch die Essenz innerhalb der Freikirche der siebenten Tagsadventisten. Aus diesem Grund sind wir hier. Und doch geben wir oft uns mit weniger zufrieden und tun am Ende vielleicht, oberflächlich betrachtet, gute Dinge, die vielleicht harmlos sind. Aber wir investieren so viel Zeit und Energie und konzentrieren uns so sehr darauf, dass wir allmählich von der Erkenntnis Jesu und seines Wortes abdriften. Also stellen wir uns jeder für sich ganz persönlich diese Frage: Habe ich da ein Problem? Als ich vor 17 Jahren einmal auf einer ASI-Convention in Tampa in Florida war, habe ich manche wohlhabende Adventisten gesehen, die sich dem Reich Gottes zutiefst verpflichtet gefühlt haben. War sehr beeindruckend. Geld ist eben nicht das Problem. Freuden sind nicht das Problem. Sondern was du alles von diesen Dingen für dich haben möchtest und was du ihnen wiederum erlaubst, in dir zu tun. Also sind diese Dinge Werkzeuge für das Reich Gottes oder sind sie ihr eigenes Reich? Das sind Fragen, auf die ehrliche Antworten gegeben werden sollten. Und wenn dann auf diesem Acker ein paar Dornen dieser Dornen wuchern, reiß sie an den Wurzeln aus. Nimm dir eine Auszeit. Konzentrier dich mal neu. Bring den Fokus wieder an den richtigen Ort. Und tu, was immer nötig ist, um die Gnade, die Kraft und die Erkenntnis Jesu Christi wachsen zu lassen. Und mit ihrer Hilfe reißt diese Dornen an den Wurzeln aus deinem Leben. Ja, dann kommt Phase 4. Die letzte Phase des Gleichnisses in Vers 15. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Also das Saatgut, das jetzt auf einen guten Boden fällt, steht für diejenigen, wie dort steht, die ein feines und gutes Herz haben. Also die das Wort hören, es behalten, durch Ausharren eine Ernte hervorbringen. Sehen wir das, was Jesus hier sagt? Man könnte jetzt solche Nachfolger lang und breit beschreiben, aber ich möchte nur zwei Dinge herausgreifen. Nummer eins. Erinnern wir uns an den Anfang der Predigt. Wer ist für den Boden verantwortlich? Wir sind das. Es liegt an unseren Entscheidungen, wie der Boden beschaffen ist. Und Nummer zwei. Wie werden wir zu echten Jüngern von Jesus, die ihn wirklich kennen und eine gute Ernte einfahren? Wir Menschen sind in der Lage, oft ganz außergewöhnliche Dinge zu tun. Wenn wir genug Hingabe für etwas haben, denken wir zum Beispiel an Hochleistungssportler. Was die an ausgeklügelten Trainingseinheiten, abgestimmte Ernährung und eben Zeit und Geld in ihre Sportart investieren, inklusive all der Verletzungen und Verschleiß der Gesundheit, da machen sich Normalsterbliche auf gar keine Vorstellung, was da abgeht. Und bei all dem muss man sich dann die Frage stellen, ist diese Art von Hingabe an so etwas wirklich angemessen? Oder ist es einfach nur, wie auch schon König Salomo es ausgedrückt hatte, nur eitel und ein Haschen nach Wind? vielleicht auch nur ein Mittel, um den Selbstwert zu steigern. Wie dem auch sei, solche Hingabe wäre aber völlig angemessen, wenn es um Jesus Christus und sein Wort geht. Der gute Boden bedeutet ja, dass wir Gottes Wort hören und behalten. Hören. Heutzutage sind wir ja eher daran gewöhnt, Gottes Wort zu lesen. Wir hören weniger. Ist auch völlig egal, ob wir es hören oder lesen. Am besten jeden Tag. Es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, es zu lesen. Nicht nur auf Papier, es gibt die Bibel auf jedem Bildschirm. Und natürlich kann man die Bibel heutzutage auch hören, an jedem Ort, über Lautsprecher oder Kopfhörer und bei fast jeder Gelegenheit. Sollte kein Problem sein. Behalten. Ja, das griechische Wort ist faszinierend, katecho. Daher kommt ja der Begriff innerhalb von kirchlichen Kreisen von der Katechese, also dem Religionsunterricht, die Vermittlung christlicher Botschaft. Aber die Grundbedeutung dieses Wortes ist, etwas in Besitz nehmen. Also das Wort Gottes in Besitz nehmen, dass es niemand wegnehmen kann, dass es ein Teil von uns wird. Vielleicht lernen wir sogar Teile auswendig. Dann haben wir es sogar in unserem Innern, wenn mal keine Bibel dabei ist. Aber sie ist dann in unseren Herzen. Ja, und dann stand da noch Geduld. Im Neuen Testament bedeutet ja Geduld immer ein unerschütterliches Ausharren. Wenn wir dann eben dranbleiben, wenn wir diese Beziehung mit dem Samen, dem Wort Gottes, aufrechterhalten, dann kann auch niemand sonst irgendetwas in uns pflanzen. Es gibt ja da draußen, wir nennen es ja die Welt, eine Welt, die uns animieren möchte, die falschen Samen zu säen. Samen zum Beispiel des Stolzes und des Hochmuts oder der unmoralischen Vergnügungen, der Begierde, wie die Bibel das ausdrückt, der Begierde der Augen und des Fleisches, all solche Sachen. Aber wenn wir uns das Kreuz ansehen und was Jesus für uns getan hat, wenn wir von der Auferstehung erfahren und sehen, was Jesus uns dadurch für eine Hoffnung gegeben hat, und wenn wir erfahren, dass Jesus Christus auch heute noch im himmlischen Heiligtum für uns eintritt und die Anschuldigung des Teufels zurückweist, wenn wir all das sehen, dann sollten wir nur dieses Saatgut von ihm haben. Und wenn wir Christus, den Samen seines Wortes, seines Reiches in unser Leben pflanzen, dann können wir uns entscheiden, welche Art von Boden unser Leben für diesen Samen sein soll. Wir müssen kein harter, steiniger oder dorniger Boden sein. Wir können stattdessen guter Boden sein, indem wir das Wort Gottes leben und es tief in unserem Leben verwurzeln lassen. Und wenn wir durch die Gnade Gottes darin beharrlich sind, oh, dann kann eine große Ernte eingefahren werden. Amen.